Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Faktencheck. Für die erste Folge unseres neuen Podcasts haben wir die GründerInnen von Blaupause eingeladen. Entstanden und gegründet von einer Handvoll motivierter Menschen in Heidelberg, ist Blaupause heute in vielen verschiedenen Arbeits- und Lokalgruppen organisiert. Das Ziel des Vereins, das Gespräch über mentale Gesundheit, soll seinen Platz im Gesundheitswesen finden und die Akzeptanz psychischer Erkrankungen gestärkt werden. Mithilfe von Informationsangeboten über mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen und Stigmatisierung sollen Vorurteile bekämpft und Verständnis gefördert werden. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Würzburg.
Und ich bin Sonja von Blaupause National. Wie der Anfang bereits erahnen ließ, soll es heute um den Verein Blaupause gehen. Katharina Eime und Felix Radke legten 2018 den Grundstein für Blaupause und sind heute Vorsitzende des Vereins. Schön, dass ihr heute da seid.
Hallo.
Hallo, wir freuen uns auch sehr, da zu sein.
Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen entwickeln im Studium oder Berufsalltag eine psychische Erkrankung. Etwa 29% der ÄrztInnen weltweit weisen depressive Symptome auf. 19% aller ÄrztInnen überlegen, ihre ärztliche Tätigkeit ganz aufzugeben. Die Gründe sind vielfältig, wie beispielsweise der große bürokratische Aufwand, Personaleinsparungen und die immense Arbeitsbelastung.
Hallo Felix, hallo Katharina, wie schön, dass ihr heute da seid. Welches sind denn die Herausforderungen für die mentale Gesundheit im Gesundheitswesen?
Zunächst muss man natürlich sagen, dass die psychischen Erkrankungen ohnehin stigmatisiert sind und dass es tabuisiert ist, darüber zu sprechen. Zusätzlich gibt es aber auch im Gesundheitssystem bestimmte spezifische Faktoren, die da eben das Ganze verstärken und noch eine große Rolle spielen. Beispielsweise haben wir in Deutschland ein besonders starres Gesundheitswesen, was eher unflexibel ist für besondere Situationen. Wir haben einen großen Kostendruck und auch eine starre Hierarchie, starrer als es auch in anderen Gesundheitssystemen auf der Welt vorliegt. Das Ganze kann man auch mit Fakten untermauern, wie du bereits erwähnt hattest, Sonja. Es ist extrem häufig, dass Ärzte depressive Symptome aufweisen, entlang ihrer Karriere mindestens einmal. Die Suizidraten sind statistisch hochsignifikant erhöht. Und ein anderes interessantes Beispiel vielleicht ist auch, dass Pflegekräfte in Deutschland im Schnitt nur wenige Jahre wirklich Vollzeit tätig sind.
Genau, ich würde noch ergänzen, dass es, glaube ich, auch das Problem gibt, dass sich Behandelnde einfach noch sehr in der Rolle als Helfende sehen und nicht als Hilfesuchende und da auch irgendwie in so einen gewissen Rollenkonflikt kommen, dass sie die Seiten wechseln müssen und komplett aus ihrer Rolle rausfallen gewissermaßen, dann glaube ich auch, dass es einfach noch zu wenig Kenntnis gibt über das Problem. Das hat sich jetzt sicherlich während der Corona-Pandemie ein bisschen verändert und war auch mehr im Gespräch, auch in Medien. Aber insgesamt ist es vielen noch nicht so richtig bewusst und auch die Lösungsmöglichkeiten sind zu wenig vorhanden oder zu wenig bekannt. Im Studium oder in der Ausbildung wird wenig über das Thema aufgeklärt, wenn überhaupt. Und auch aus Studien weiß man, dass viele, die sich dann keine Hilfe suchen, das tun aus Angst, von Kollegen und Kolleginnen nicht mehr ernst genommen zu werden, von den Patienten nicht mehr ernst genommen zu werden. Und da auch Selbststigma, glaube ich, eine große Rolle spielt. Also nicht nur die Angst vor dem System, sondern viele übernehmen auch diese Ideen, die Vorstellung, dass sie, wenn sie selber krank werden, keine guten Behandler, Behandlerinnen mehr sind. Und genau, gestehen sich dann vielleicht auch ein Stück weit nicht ein, dass sie Hilfe brauchen.
Ja, jetzt haben wir mal einen groben Überblick über die vielen Herausforderungen in diesem Bereich. Welche dieser Herausforderungen geht Blaupause an?
Im Prinzip versuchen wir alle anzugehen, würde ich sagen. Oder Felix?
Genau.
Also wir versuchen als Verein aufzuklären. Wir versuchen systemisch Verbesserungen zu bewirken. Aber wir versuchen auch für jeden individuell Möglichkeiten zu geben, die Ressourcen zu stärken und die Selbstwirksamkeit zu stärken und zu schauen, was jeder und jede für sich selber tun kann.
Ihr habt ja eben angesprochen, dass ihr eigentlich versucht, auf alles aufmerksam zu machen. Vielleicht könnt ihr ja einmal konkret erklären, was Blaupause eigentlich genau konkret tut, um auf diese Thematik aufmerksam zu machen.
Ja, ich finde, das kann man so ein bisschen in einem Dreiklang veranschaulichen. Das ist gewissermaßen das Blaupause-ABS. Wir versuchen auf der einen Seite Aufklärung zu machen. Das heißt, es gibt dieses Problem. Das ist erstmal schon ein ganz wichtiger erster Schritt, der viel Arbeit erfordert. Der zweite Punkt ist Bewusstsein schaffen, so ein bisschen mit dem Ziel, ich kann als einzelne Person etwas ändern. Und der dritte Punkt ist Stigmatisierung bekämpfen. Also was machen wir, um das wirklich konkret zu verändern? Und da haben wir natürlich bestimmte konkrete Varianten. Das klingt jetzt erstmal vielleicht floskelhaft und deswegen versuche ich so ein bisschen aufzubrechen, was es konkret eigentlich meint. Zum einen ist Blaupause ja ein dezentral organisierter Verein. Das heißt, es ist uns extrem wichtig, dass wir Lokalgruppen stärken. Wenn es jetzt eine gewisse Gruppe an Leuten in Frankfurt, in Mannheim, in München oder sonst wo gibt, die Interesse an dem Thema haben, dann versuchen wir möglichst stark eben mit den bereits vorhandenen Lokalgruppen zu helfen, dass dort eine neue Lokalgruppe entstehen kann und dann angepasst an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort eben Veranstaltungen, Workshops oder Ähnliches stattfinden können. Gleichzeitig sind wir aber natürlich auch als deutschlandweiter Verein in sozialen Medien vertreten, machen da auf das Thema aufmerksam. Wir haben beispielsweise Materialien für Krankenhäuser, Infomaterialien erstellt, die wir auch gewissermaßen kostenfrei an die verschicken bei Interesse, versuchen Seminare anzubieten. Wir haben auch ein Forum auf unserer Webseite geschaltet, wo man sich anonym austauschen kann als Betroffener oder Interessierter. Wir versuchen auf der Webseite viele Informationen zu sammeln, seien das beispielsweise aktuelle Studien zum Thema ein bisschen verständlich aufzubereiten oder auch Interviews mit bestimmten Schlüsselpersonen durchzuführen, die dann auf die Webseite einfach aufzuschalten. Dann kann jeder das kostenfrei einfach lesen und da versuchen wir so die verschiedensten Leute eben zu erreichen. Und wir machen auch von Zeit zu Zeit wissenschaftliche Konferenzbeiträge, wie beispielsweise bei der DGPPN, eine Gesellschaft für Psychotherapie und ich glaube Neurologie. Kathi, da musst du mir weiterhelfen.
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.
Ja, und vielleicht könnt ihr uns jetzt mal sagen, warum die eigene mentale Gesundheit auch wichtig ist, um sich um andere kümmern zu können, eben in Gesundheitsberufen.
Also ich bin davon überzeugt, dass man sich nur oder am besten um andere kümmern kann, wenn es einem selbst gut geht, weil ich glaube, dass man einfach eine bestimmte Menge an Ressourcen hat, die man ausgeben kann. Und wenn man sehr viel für sich gerade braucht, dann kann man anderen einfach weniger geben, ist weniger resilient gegenüber Stress und hat einfach nicht mehr so viel Kraft und Kapazität, um ja auch die Probleme anderer so ein bisschen abzufedern und Patientinnen und Patienten da auch vielleicht so eine Last oder einen Druck abzunehmen. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, für unsere Gesellschaft insgesamt, dass Behandlerinnen und Behandler da auch eine Vorbildfunktion übernehmen und quasi mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich denke auch, dass ein Bewusstsein und vielleicht auch eine Krisenerfahrung, aber nicht zwingend nötig, auch helfen kann, in bestimmten Situationen Einfühlungsvermögen aufzubringen und sich gut hineinzuversetzen in bestimmte emotionale Ausnahmesituationen, in denen Patientinnen und Patienten sich ja oft befinden, wenn sie sich in Behandlung begeben.
Ja, da würde ich noch ergänzen wollen, dass auch, glaube ich, einfach dieser Perspektivwechsel unglaublich lehrreich ist, weil man als Heilberufler eben die ganze Zeit lernt, gewissermaßen Menschen, die als Patienten zu einem kommen, auf einer Landkarte gewissermaßen irgendwo einzusortieren und zu klassifizieren. Es gibt ganz viele Scores, dann hat man für dies und jenes einen Score und dann sagt man, der hat eine starke Ausprägung von dieser Erkrankung, eine mittlere Ausprägung von dieser Erkrankung. Aber man denkt gar nicht drüber nach, dass man ja auch selber sich irgendwo auf dieser Landkarte befindet. Und es ist total lehrreich, wenn man versteht, dass man sich auch da befindet, sich auch da einordnen kann, dass das auch bestimmte Konsequenzen haben kann.
Du hast ja eben diese Landkarte angesprochen, auf dem sich jeder Einzelne auch befinden kann. Was kann denn jetzt jeder selbst für seine mentale Gesundheit tun?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal festzustellen, dass man eine hat. Und das ist, glaube ich, quasi der erste und wichtigste Schritt. Ich habe eine mentale Gesundheit und ich kann sie beeinflussen. Dann denke ich, dass man versuchen muss, die Faktoren zu identifizieren, die Einfluss nehmen. Also was tut mir gut und was schadet mir. Und das kann sehr lange dauern, weil, wie wir schon angesprochen hatten, das einfach nicht üblich ist, sich zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung damit auseinanderzusetzen. Und dann kann man auch irgendwie Strategien entwickeln, sich überlegen, was kann ich für mich tun, kurzfristig, was kann ich langfristig tun, damit es mir gut geht und ich mental möglichst gesund und zufrieden durch mein Leben gehen kann.
Genau, und da finde ich oft auch, dass niederschwellige Hilfsangebote, wo jeder leicht einsteigen kann, eben besonders wichtig sind. Ein Beispiel ist, was oft berichtet wird, dass Gesundheitsberufler sagen, ich komme nach Hause, aber ich kann einfach nicht loslassen von der Arbeit. Ich nehme meine Patienten mit nach Hause. Und da haben wir zum Beispiel ein ganz niederschwelliges zusammengestellt, so eine Going Home Checklist heißt es, dass man praktisch am Ende der Arbeit ein gewisses Ritual hat, das man versucht abzuschließen und dann weniger von der Arbeit mit nach Hause nimmt. Und so eben dann in der Freizeit auch ausgeruhter werden kann. Das wäre ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich die Klassiker, dass man während der Arbeit versucht, auch auf sich und seine eigenen körperlichen Signale zu achten. Wenn möglich, ich weiß, es ist nicht immer möglich, Pausen einzulegen und die kleinen Ruhepausen auch möglichst für Pausen wirklich zu nutzen. Und dann natürlich Klassiker wie, dass man in der Freizeit versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Und ganz wichtig, dass man, wenn man eben doch spürt, es gibt diese Landkarte, ich befinde mich da auf einer Position, wo ich mich langfristig gar nicht befinden möchte und wo es mir nicht gut tut, sich zu befinden, dass man sich eben auch natürlich Hilfe sucht und versucht, professionelle Hilfsangebote zu finden. Und auch hier kommt natürlich Blaupause ins Spiel, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, welche Hilfsangebote gibt es, wie komme ich dahin, muss ich jetzt Angst vor der Ärztekammer oder anderen Kammern haben, dass die mich für immer rausschmeißen oder ist es eigentlich eine unbegründete Angst?
Genau, vielleicht noch als eine andere Sache, die wir gemacht haben. Wir haben so genannte Pocket Cards auch entwickelt und da ist die Idee, viele dieser Self-Care-Angebote dauern einfach relativ lang und wenn man jetzt einer Pflegekraft erzählt, ja, jetzt mach doch einfach mal Yoga, würde die sagen, das ist ja völlig, also ich kann nicht mal zur Toilette gehen in meinem Dienst, wie soll ich denn jetzt hier Atemübungen machen oder Yoga oder wenn ich nach Hause komme, bin ich völlig fertig. Und die Idee war, dass wir quasi kurze Interventionen für den Berufsalltag entwickeln, die es ermöglichen, zu sich zu finden und einfach kurz aufzutanken. Also ein paar Atemzüge zu nehmen, sich immer an bestimmten Orten kurz zu besinnen, im Umgang mit Patientinnen und Patienten in schwierigen Situationen bestimmte Gedanken quasi zu fassen, die einem helfen, da sich nicht so mitreißen zu lassen. Und genau, es kann auch sowas sein, wie statt dem Aufzug mal die Treppe nehmen und einfach bewusst zu spüren, dass man den Körper bewegt. Diese ganz kleinen Sachen, die man quasi einbauen kann, ohne dass es jemand merkt, und die trotzdem so ein bisschen helfen können, an so einem Tag, wo man nicht mehr dazu kommt, sich hinzusetzen, einmal kurz sich zurückzufinden. Und natürlich dann auch nach der Arbeit wichtig, irgendwie Ausgleich, also Sport treiben, raus in die Natur, soziale Kontakte, jetzt gerade nicht so leicht möglich, aber im Prinzip auch sehr wichtig, da einfach ja, einen Gegenpol zu finden.
Ihr habt jetzt ja schon ganz viele verschiedene und vielfältige Projekte angesprochen. Möchtet ihr vielleicht einmal genauer von einem Projekt von Blaupause berichten, was euch vielleicht besonders am Herzen liegt?
Ja, ein wichtiges Beispiel wäre das Projekt, was wir Circle getauft haben. Das ist konzipiert als vorklinisches Wahlfach und da geht es so ein bisschen darum, zunächst einmal im Medizinstudium die Studenten früh an das Thema heranzuführen und bestimmte Konzepte beizubringen. Wir machen da momentan auch ein Pilotprojekt an der Uni Heidelberg, wo wir einen Lehrauftrag für dieses Semester haben. Und Kathi, vielleicht kannst du ja mal erzählen, worum es da genau geht.
Genau, also im Prinzip geht es darum, dieses Problem anzugehen, was wir eben geschildert haben, dass einfach kein Bewusstsein für die eigene mentale Gesundheit so richtig gelehrt wird im Studium und es oft darum geht, im Arbeitsalltag immer mehr, immer schneller, immer kostengünstiger zu arbeiten. Und dieses Wahlfach soll quasi früh in der Ausbildung helfen, die Selbstwahrnehmung zu stärken, Selbstwirksamkeit zu stärken, eigene Ressourcen zu entdecken, damit man dann quasi mit dem nötigen Rüstzeug in seinen Arbeitsalltag startet und dort vielleicht ein wenig leichter es schafft, in seinem stressigen Arbeitsalltag bei sich zu bleiben und auch was für sich zu tun.
Als Verein versuchen wir dann natürlich auch aus solchen Projekten so viel, wie es eben geht, rauszuholen. Also ein Beispiel wäre, wir versuchen das als Wahlfach zu etablieren. Wir haben da eben Pilotstädte, wo wir das machen, aber gleichzeitig versuchen wir das dann auch parallel zu evaluieren. Das heißt, die Studierenden, die sich dafür eben anmelden, vorher zu fragen, was erwartet ihr euch eigentlich davon? Was denkt ihr denn, was hier jetzt passieren wird gewissermaßen? Und dann nachher zu schauen, was ist eigentlich passiert? Was war besonders effektiv? Welche Strategien haben besonders geholfen? Welche Punkte? und das dann entsprechend immer weiter noch zu verbessern und dann natürlich weiter zu verbreiten.
Jetzt habt ihr schon ganz viele spannende Projekte von Blaubase auch angesprochen. Warum glaubt ihr denn, ist das Thema mentale Gesundheit gerade in Gesundheitsberufen noch so tabuisiert und stigmatisiert?
Ich glaube, viele haben noch dieses Bild vom Halbgott in Weiß, in Anführungszeichen. Und also das kann man auf alle Gesundheitsberufe quasi übertragen. Die sind stark, die helfen, die können immer weiter und die sind für mich da. Und dieser Glaube überträgt sich so ein bisschen auf die Gesundheitsberufler und Gesundheitsberuflerinnen selbst. Also ich bin doch der Profi und ich muss auch Expertin oder Experte für meine eigene Gesundheit sein. Ich muss mir selber helfen können. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich ja auch als Medizinerin oder Mediziner irgendwie versagt. Ich bin ja eigentlich Gesundheitsexperte oder Gesundheitsexpertin.
Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist auch noch die Fehlerkultur. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier momentan noch eine Fehlerkultur haben, dass wir Fehler gar nicht eingestehen können und sie eben als stark negativ aufgefasst werden und dabei vergessen, dass man eben Fehler auch evaluieren kann, daraus ganz viel lernen kann und dass das einen insgesamt auch stärken kann, wenn man verstanden hat, ich kann über einen Fehler berichten, ich kann daraus Konsequenzen ziehen und dann können sich die Punkte auch verbessern. Und ein anderer, also vielleicht auch banaler Punkt ist, es gibt einfach noch ein mangelndes Wissen, muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt viel Halbwissen über psychische Erkrankungen, auch unter Profis. Und da muss man einfach noch ganz viel Aufklärung schaffen.
Vielleicht zur Fehlerkultur auch noch. Ich glaube, dass quasi bei uns oft noch als Schwäche angesehen wird, um Hilfe zu bitten. Und da einfach viele davor zurückschrecken, sowohl quasi im Arbeitsalltag jemandem zu sagen, ich brauche hier Hilfe, ich komme nicht weiter, als auch dann eben für sich persönlich, für die eigene Gesundheit. Das ist ja auch was, was man quasi lernt. Ich darf mir keine Hilfe suchen, das ist irgendwie ein Problem. Dann nochmal, hatten wir vorhin schon gesagt, dass es auch nicht genug Angebote gibt in Kliniken, in Praxen, Anlaufstellen, die niederschwellig sind, Angebote. Es gibt immer so ein bisschen diese banalen Vergleiche. Das ist ja wie Rückenschmerzen. Das ist nicht ganz so, aber es gibt einfach Rückenkurse, um da Prävention zu betreiben für Mitarbeitende. Und man begegnet dem selten, also man begegnet selten einem Präventionskurs für die mentale Gesundheit, Kursen, in denen man lernt, mit Belastungen umzugehen.
Und die Anlaufstellen, die es gibt, sind auch nicht bekannt genug.
Ich glaube auch, dass wir noch zu wenig Vorbilder haben. Also bei anderen psychischen Erkrankungen kam das ja irgendwann, dass sich dann Prominente in Anführungszeichen geoutet haben und gesagt haben, ich war krank, ich war in Behandlung. Und das, glaube ich, eine wichtige Vorbildfunktion hat. Im Gesundheitswesen gibt es das noch nicht so viel, dass man weiß, dieser oder diese erfolgreiche Ärztin oder Arzt war mal krank und hat es geschafft und ist jetzt trotzdem oder deswegen sehr erfolgreich. Das kennt man irgendwie noch nicht so. Und ja, ich glaube auch, es ist ein Problem, dass Patientinnen und Patienten in einer persönlichen Notsituation sich auch einfach einen starken Behandler oder eine starke Behandlerin wünschen und man das Gefühl hat, wenn man selber Schwäche zeigt, dann kann man nicht mehr richtig helfen. Also wissen, wer krank ist, kann nicht heilen. Und wenn ich zugebe, dass ich krank bin, kann ich das nicht, obwohl es natürlich paradox ist, denn in dem Moment, wo man sich helfen lässt, wird man ja wieder zu dem Menschen, der auch anderen gut helfen kann und dafür wieder Ressourcen hat.
Wenn wir jetzt noch einmal zurück zu der Landkarte gehen, die ihr vorhin angesprochen habt, habt ihr denn bestimmte Anzeichen, an denen ihr bei euch selbst merkt, dass es zu viel wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde immer, wenn einem die Freude an dem, was man tut, vergeht und irgendwie alles nur noch Pflicht ist und abarbeiten und erledigen, dann ist das auf jeden Fall ein Warnsignal und das gilt für alles. Das gilt für die Arbeit, aber auch wenn Blaupause keinen Spaß mehr macht, dann ist irgendwie gerade alles zu viel. Und dann muss man mal einen Gang runterschalten. Und das versuchen wir aber zumindest für uns im Verein auch so handzuhaben, dass wir da auch mal was abgeben und mal sagen, ich habe jetzt doch noch eine Deadline und ich schaffe das nicht. Und da kann man auch ganz gut üben, mal um Hilfe zu bitten.
Aber ich finde auch gerade in der Vereinsarbeit merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, das Ganze optimal zu organisieren, sodass man eben diese Stressoren, die man sonst immer anklagt, bei anderen eben nicht selber auch noch verstärkt. Ein Aspekt, den ich noch ergänzen wollen würde, ist, dass Heilberufe ja auch oft so ein bisschen als Berufung angesehen werden. Also zum Beispiel bei der Pflegediskussion, da gibt es oft das Argument, ja, es gibt ein gewisses Gehalt, aber es ist ja auch ein Traumberuf. Es geht um Menschen und man kann unglaublich viel lernen und man macht vielfältige Tätigkeiten. Und bei vielen anderen Heilberufen ist das auch so. Und ich finde, in dem Moment, in dem man die Ideale aus dem Blick verliert, wegen der man ursprünglich den Beruf überhaupt ergriffen hat und die Jahre investiert hat, den Beruf zu lernen, und nur noch, sage ich mal, Patienten wegarbeitet, in dem Moment hat man auf jeden Fall auch ein starkes Anzeichen, dass es einfach zu viel geworden ist und dass man sich wieder ein bisschen zurückbesinnen sollte vielleicht darauf, warum habe ich eigentlich den Beruf ergriffen, was war eigentlich das Ziel und kann ich da heute irgendwas noch davon umsetzen, wie komme ich da wieder näher dran an die Ideale, wegen der ich den Beruf ergriffen habe.
Für unsere ZuhörerInnen würde ich auch gerne nochmal die Frage stellen, wen spricht Blaupause denn alles an?
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Blaupause sehr offen zu gestalten und nicht für eine bestimmte Berufsgruppe auszurichten, sondern wir versuchen, alle anzusprechen, die im Gesundheitswesen arbeiten oder sich irgendwie zugehörig fühlen. Also auch Angehörige oder vielleicht Mitarbeitende in Krankenhäusern, die keine medizinischen Berufe ausüben, aber dennoch in dem gleichen System arbeiten und in bestimmten Situationen natürlich auch mit den gleichen systemischen Problemen konfrontiert sind.
Genau, da stimme ich zu. Es geht um die ganze Bandbreite von der Ausbildung bis zur Chefetage. Und es gibt da ja auch verschiedene Punkte, die dann eine Rolle spielen, wie man dann sich im Bereich, den Blaupause abdeckt, einsetzen kann. Also auch so ein bisschen diese Idee, dass es eine Top-Down-Systemverbesserung gibt. Also dass man praktisch zum Beispiel eine andere Fehlerkultur etabliert als jemand, der in einer Entscheidungsposition ist. Aber es gibt auch den Bottom-up-Effekt, dass jeder Einzelne praktisch sich in dem System bewegt und auch Möglichkeiten hat, zum einen Verbesserungsmöglichkeiten vorzuschlagen, aber auf der anderen Seite auch man ihm Hilfsangebote geben kann, sich in dem System, wenn sich es nicht verbessern lässt, zumindest besser zu bewegen.
Wenn ihr in 10 Jahren auf diese ganzen Themen schaut, die Blaupause behandelt, was würdet ihr euch dann wünschen?
Ja, letztendlich ist das Ziel des Vereins eigentlich die vollständige Selbstabschaffung. Also in einer perfekten Welt würden wir die Ziele umsetzen und dann bräuchte es uns eigentlich gar nicht mehr, weil es überall Anlaufstellen gibt. Jeder weiß Bescheid.
Aber das ist natürlich utopisch und das wissen wir auch. Deswegen hoffen wir, dass wir die Situation ein bisschen verbessern können, mehr Aufmerksamkeit generieren, dass Menschen wissen, dass sie sich Hilfe suchen können und wo wir hoffen, dass es mehr Bewusstsein gibt. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir noch viel mehr Standorte aufbauen können mit Blaupause, um direkt vor Ort arbeiten zu können und uns dann vielleicht irgendwann in der weiten Zukunft mal selbst abzuschaffen.
Blaupause arbeitet ständig auf dieses Ziel hin und auch mit diesem Podcast wollen wir natürlich einen weiteren Schritt in Richtung dieses Ziels gehen. Und wir haben jetzt abschließend noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Und zwar, Musik kann einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben und Stress reduzieren. Was sind denn eure persönlichen Anti-Stress-Lieder?
Mein Anti-Stress-Lied ist Don't Stop Me Now von Queen.
Ja, bei mir ist es eher so, dass ich froh bin, wenn ich meine Ruhe habe. Also ich schließe mich einfach bei Katharinas Vorschlag an und bleibe ein neutraler Punkt bei der Frage.
Dann vielen Dank. Dieses Lied findet ihr dann natürlich wie immer auch auf unserer Playlist. Vielen Dank, Katharina und Felix, dass ihr heute bei uns wart.
Wir haben uns sehr gefreut.
Das hier war die erste Folge unseres neuen Podcasts Zeit für Blaupause. In den kommenden Folgen erwarten euch weitere interessante Interviews über das Arbeiten in Zeiten von Corona, Wissensimpulse zu psychischer Gesundheit und viele weitere spannende Themen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Anti-Stress-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt gesund.